Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich lese den Predigttext aus dem Römerbrief des Paulus, Kapitel 10, die Verse 9 bis 17. Auf unserem Gottesdienstzettel können, dürfen und sollen Sie mitlesen. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht, und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Denn die Schrift spricht, Jesaja 28, 16, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Joel 3, 5. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Und wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden, wie denn geschrieben steht, Jesaja 52, 7? Wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen? Aber nicht alle sind dem Evangelium gehorsam, denn Jesaja spricht, 53, 1, Herr, wer glaubt unserem Predigen? So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Herr, segne du mein Reden, unser Hören und Verstehen. Amen. Liebe Gemeinde, um zweierlei kreisen diese Worte des Paulus, die wir soeben gehört haben. Um zweierlei, das der Meinung des Autors zufolge offensichtlich eng zusammengehört. Zum einen unsere Rettung und zum anderen geht es offensichtlich um das Phänomen der Predigt. Und Paulus begründet das mit vielen alttestamentlichen Stellen. Ich habe sie ja mit Quellenangabe sogar eben gelesen und zitiert, weil er der Gemeinde in Rom etwas nahebringen will, einer Gemeinde, die er selbst gar nicht kannte. Er hat sie noch nie besucht und bereitet sich auf seinen Besuch dort vor, indem er ihnen schreibt. Und in dieser Gemeinde gibt es sowohl Juden als auch Menschen, die aus dem Heidentum zum christlichen Glauben gekommen sind. Also judenchristliche Menschen und heidenchristliche Menschen sozusagen. Darum betonte es gibt keinen Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist überall derselbe Herr. Und in der Lesung, die wir gerade gehört haben, wird auch genau dies ja schon angedeutet, dass Jesus keinen Unterschied macht zwischen den Menschen seines Volkes, der Juden und allen anderen, wenn sie denn an ihn glauben wollen. Also es geht um das Verhältnis von Glauben und Verkündigung, Glaube und Predigt. Paulus zufolge, so könnte man kurz zusammenfassen, ist der Glaube an Christus unsere Errettung. Und dieser Glaube wiederum hat seinen Grund in der Predigt des Wortes Gottes. Der Glaube entsteht sozusagen durch die Predigt. So könnten wir das verstehen. Und das heißt, will ich Glauben lernen? Und ihr Konfirmanden da unten, ihr habt das ja bei eurer Einführung so gesagt, dass ihr Konfirmandenunterricht macht, um mehr von Gott und Glaube zu verstehen, die Kirche und das alles besser kennenzulernen. Da muss man also möglichst viele Predigten hören. Darum sollt ihr ja auch morgens in den Gottesdienst kommen, um hier den Predigen zu lauschen. So könnte man meinen. Heute haben sie sogar noch eine besondere Aufgabe und müssen mitschreiben. Darum, wenn die da vorne tuscheln, nicht meinen, die schwätzen, sondern die passen sehr gut auf und sprechen sich ab, was sie jetzt an wichtigen Dingen aufschreiben sollen. Also, weißt du Bescheid. Nehmen wir also Paulus mal richtig beim Wort. Wenn ich jetzt hier oben vor Ihnen und euch auf der Kanzel stehe, dann, so der Apostel, geht es nicht um ein lockeres Palaver, geht es nicht um mehr oder weniger Privatansichten eines mehr oder weniger begabten Redners, sondern es geht dem Paulus um viel, viel mehr. Denn an dem, was es hier oben zu hören gibt, entscheidet sich womöglich unser aller Wohl und Wehe, unser Heil, unsere Errettung, unsere Erlösung, wenn Errettung und Glaube zusammenhängt. Nun sind Sie, seid ihr ja alle sehr freundliche, höfliche und in aller Regel auch mir durchaus wohlgesonnene Menschen, aber es würde mich doch sehr wundern, wenn da bei Ihnen nicht spätestens jetzt ein Reflex einsetzen würde, so nach dem Motto, guter Mann, lieber Pfarrer, nun mach mal langsam. Heb mal nur nicht ab da vorne von deinem leicht erhöhten Stehplatz oder Startplatz. Da gibt's doch wohl immer noch einen beträchtlichen Unterschied zwischen dem Wort Gottes und deinen Worten, nicht wahr? Und was Rettung angeht, auch das ist nicht die Kategorie, die wir im Allgemeinen heranziehen würden, um zu beschreiben, was wir von einer Predigt erwarten. Also was erwarten wir denn heute von einer Predigt? Kluge Gedanken möglicherweise, ja. Einen Zuspruch in meine bestimmte Lebenssituation, natürlich. Orientierung, ich hoffe, dass es so ist. Aber Rettung, dass sich an einer Predigt entscheidet, hier in der Sonntagspredigt, ob ich gerettet bin oder nicht, das ist doch vielleicht doch etwas zu weit ausgeholt, etwas zu hoch gegriffen. Und so, liebe Gemeinde, denke ich tatsächlich, ohne Zögern neige ich dazu, Ihnen hier voll und ganz zuzustimmen. Zum einen, weil ich ja selbst auch immer mal wieder Predigthörer bin und bei allem Respekt vor meinen Kollegen und unserer Zunft, wie oft habe ich mich schon mal über eine Predigt geärgert und gedacht, Junge, was willst du mir denn sagen? Nun komm doch mal endlich zum Punkt. Einmal bin ich sogar schon aus einer Predigt rausgegangen, weil ich es nicht mehr ertragen habe. Und auch ich bin schon bei mancher Predigt gelangweilt, eingenickt, weil irgendwelche Belanglosigkeiten aus dem Munde von meinesgleichen in der Predigt erklungen sind. Und das schönste Lob, das mir als Pfarrer hier in der Gemeinde einmal zuteil wurde, das ich selbst mal so erlebt habe, das war nach einem Weihnachtsgottesdienst ein älterer Herr beim Verabschieden, schon weit jenseits der 80, sagte zu mir, Herr Pfarrer, es war heute gut, ich bin nicht einmal eingeschlafen, frohe Weihnachten. Also von daher müssen wir doch sagen, dass das, was man so in Predigen hört, oft nicht ausreicht, um in mir Glauben zu wecken. Denn von dem, was ich Wort Gottes zu nennen bereit wäre, ist da doch oft vieles meilenweit davon entfernt. Also, offen gesagt, können wir es uns nicht vorstellen, dass nur diese, oder wir können uns es doch eigentlich offen gesagt nicht vorstellen, dass nur diese 10, 20, 30 Minuten Predigt einmal in der Woche unseren Glauben nähren und erhalten sollen. Das kann doch nicht ausreichend sein, das kann doch nicht genügen. Und ich glaube, genau so ist es. Das genügt nicht. Die Predigt ist zwar wichtig, aber sie ist sicher nicht das Einzige, was uns glauben lässt und uns am Glauben erhält. Und das wäre ja auch für mich und all meine Kollegen eine wahnsinnige Überforderung, ja im Grunde eine unerfüllbare Erwartung an uns, wenn wir das immer so leisten müssten. Und Gott sei Dank ist Gott größer und kann zu uns auch durch andere Kanäle sprechen als allein durch die Predigt. Und nun, liebe Gemeinde, macht sich das Theologiestudium bezahlt, zumindest die Griechischkenntnisse, die man da vermittelt bekommt. Denn schauen wir einmal in den Urtext, Paulus hat ja Griechisch geschrieben und gesprochen, dann steht jener wichtige Satz plötzlich ganz anders da. Das Wort für Predigt ist im Griechischen Kerygma und das Verb ist Kerytzein. Und das gebräuchlichste Wort für das Wort Gottes ist Logos tou Theou oder tou Christou, wenn es um Christus geht. In Vers 17 steht aber Ara hepistis ex akoes he de akoe dia rematos Christou. Das war griechisch, klingt komisch, ist aber so. Da steht gar nichts von der Predigt, sondern das hat Luther mal so interpretiert, dass hier die Predigt gemeint ist, weil es ja auch in den Kontext passt. Gut, das gebe ich zu. Aber wortwörtlich steht da, es geht um das Hören. Es geht um das Hören des Wortes Gottes, des Wortes Christi. Darum geht's. Das Wort Gottes ist auch eben hier nicht der Logos, wie ich eben sagte, dass das das häufigste, das gebräuchlichste Wort ist für Wort im Griechischen, sondern hier steht Rhema. Und das muss mir als alten Rhemaner ja auffallen, habe ich doch meine ersten Glaubenserfahrungen damals in der Rhema-Gemeinde hier in Darmstadt gemacht. Was heißt das denn jetzt? Das griechische Wort für Rhema bedeutet das gesprochene, das aktive Wort Gottes, das Reden Gottes. Also wenn von Rhema die Rede ist, dann geht es um den Zuspruch, das direkte, das aktive, das mir gesagte Wort. Während der Logos die Idee, der Gedanke, vielleicht auch das geschriebene Wort Gottes dem entspricht. Also dem eher Grundsätzlichen. Und wenn es bei Johannes im ersten Kapitel des Johannesevangeliums heißt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, dann steht eben dort Logos. Rhema dagegen ist das in die jeweilige Situation hineingesprochene. Das aktuelle Wort, die aktuelle für mich bedeutsame und entscheidende Begegnung mit dem Wort Gottes. Und das heißt mit anderen Worten, jedes Mal dann, wenn ich glaube, dass Gott zu mir spricht, dann ist das für mich ein Rhema. Und das ist es, was ich hören muss, damit bei mir Glaube entsteht. So kommt der Glaube aus dem Hören aber des Rhemas, des Wortes Christi. Und das geschieht und passiert mir und Ihnen sicherlich auch an vielen anderen Stellen und bei vielen anderen Gelegenheiten als nur in der Sonntagspredigt. Bleiben wir mal beim Sonntag, bleiben wir mal beim Gottesdienst. Vielleicht spricht mich ja schon die Begrüßung an, die ich hier höre. Oder das erste Lied, das ich hier singe in der Lobpreiszeit oder während unseres Gottesdienstes oder ein Lesungstext. Vielleicht ist es das Abendmahl, das mich berührt. Vielleicht ist es ein Gebet, das gesprochen wird. Oder vielleicht ist es auch ein Gespräch beim Kaffee nach dem Gottesdienst. Entscheidend ist, dass ich höre, was Gott mir sagen will. Und dann kann auch das feststehende Bibelwort, das Logos, also mir zum Rhema werden. Sozusagen ein Wort für mich. Aber gehen wir mal weiter. Nicht nur sonntags ist Gott unser Gott, sondern eben auch werktags. Und daher gilt auch, dass unter der Woche ich gehalten bin zu hören, was Gott mir sagen will. Sei es, indem ich morgens meine Losung lese oder ein Kalenderblatt oder eine Andacht im Radio höre. Sei es, dass ich in den Konfirmandenunterricht gehe, weil mir da etwas von Gott erzählt wird. Oder in den Religionsunterricht in der Schule. Oder im Seniorenkreis. Oder im Hauskreis. Die Möglichkeiten sind viele und ich glaube, wir können sie gar nicht alle aufzählen. Ich kenne sogar Menschen, die sind durch eine Fernsehsendung so innerlich berührt worden, dass sie ihr Leben geändert haben. Ein Freund von mir sah in den 80er Jahren eine Reportage über die Jesus People Bewegung in den USA. Und er war so beeindruckt davon, wie da Drogenabhängige und gescheiterte Existenzen ihr Leben geändert haben und davon Zeugnis gaben in diesem Fernsehbericht. Und er fiel vor dem Fernseher auf seine Knie und sagte, Jesus, komm in mein Leben und verändere mich auch so wie diese Menschen, die ich dort auf dem Fernsehbildschirm sah. Er hat dort eine bewusste Entscheidung für Christus getroffen und sein ganzes Leben verändert und ist gerettet worden, wie Paulus das sagt, weil ihm das Wort Christi, das Rhema Christi erreicht hat und so in ihm dieser Glaube entstehen konnte. Und das ist es, wo Glaube und Errettung zusammenkommt. Und das tut Paulus. Darum geht es ihm hier in unserem Abschnitt, dass die Rettung der Menschen mit dem Hören des Wortes Christi in Zusammenhang steht. Und das geschieht nun tatsächlich auch manchmal in einer Predigt. Und so entsteht der Glaube. Der Theologe Paul Tillich fand einmal eine schöne Umschreibung. Gott, so sagte er, ist das, was mich unbedingt angeht. Da, wo ich die Begegnung mit Gott erwarte, da kann es schlicht keine Belanglosigkeit geben, kein Schulterzucken, kein Egal, wird schon irgendwie sein, sondern da geht es grundsätzlich immer um das Ganze. Oder es geht eben dann auch nicht um Gott. Also man kann an Gott glauben oder an ihn zweifeln, ihn heiß verehren oder ihn vielleicht auch eiskalt ablehnen, aber sozusagen ihn lauwarm ein bisschen gelten lassen, das ist nicht drin. So wie man auch nicht ein bisschen schwanger sein kann. Diese Unbedingtheit Gottes, für den ich sein kann oder gegen den ich sein kann, das ist es, worum es Paulus geht. Das ist es, was Paulus hier festhält. Und das ist es, was er zugleich auch an das Hören der Stimme Gottes bindet. Also heißt das, die Bedingung, dass Glaube nur und ausschließlich in der Predigt entsteht, die greift zu kurz. Ich glaube, ich habe das gezeigt. Gott ist viel größer und Gott redet auf viel vielfältigere Weise zu uns. In der Bibel wird auch einmal gesagt, dass Gott durch einen Esel reden kann zu Bileam. Und wenn das stimmt, dann kann er auch durch mich und meine Predigten zu Ihnen sprechen. Aber auf eine Gefahr bei diesem Ansatz will ich und muss ich dennoch hinweisen. Denn wenn wir so denken, dass Gott nicht nur in der Predigt zu uns spricht, dann kann leicht auch die Vorstellung immer mehr Raum greifen und an Boden gewinnen, die das Wirken Gottes etwas verwässert, etwa in diesem Sinne. Wenn Gott nicht unbedingt das Wort ist, das uns angeht, das wir hören wollen, weil es durch die Bibel oder die Predigt zu uns spricht, dann könnte man auch sagen, ja, Gott kann ja auch in einem Gefühl mir begegnen, wenn ich so durch den Wald gehe und sehe, wie wunderbar diese Schöpfung ist. Oder über das Meer segle oder über die Berge wandere und staune über die Schöpfung. Da kann in mir ein Gefühl der Erhabenheit entstehen und ich kann sagen, Gott, toll, wie das hier alles gemacht ist, und man kann darüber in Anbetung kommen. Und das glaube ich zunächst auch nochmal, dass das auch ein Reden Gottes zu mir sein kann. Aber die Gefahr, die ich dabei sehe, ist folgende. Viele sagen ja zu uns, ja, ich kann doch gläubig sein, aber ich muss doch deswegen nicht in eine Kirche gehen. Der Wald ist meine Kathedrale. Und wenn wir aber so ausschließlich nur von Gott denken würden, dann bliebe Gott ja sehr abstrakt und sehr vage. Und jeder hätte dann letztlich seine eigene, höchst subjektive Vorstellung von Gott, macht sich so sein eigenes Bild. Und damit bleibt man aber dann letztendlich allein. Und das ist die Gefahr, die ich hierbei sehe. In einer Gemeinschaft wie der unseren, in einer Gemeinde, in einer Kirche, ist das aber eben nicht so. Und darum, liebe Gemeinde, würde mir etwas fehlen, etwas ganz Wichtiges, wenn Gott nur so vage oder so abstrakt bliebe, wenn der Glaube an ihn nur eine rein individuelle, persönliche, subjektive Sache bliebe und wenn der Glaube nicht Menschen miteinander verbinden würde, wie das in einer Gemeinschaft geschieht. Und daran, an diesem Punkt wird deutlich, dass es beim Glauben immer auch um ein Kommunikationsgeschehen geht und das nicht beliebig verläuft, weder von seinen Inhalten her noch von der Form her, in der es sich ereignet, dieses Kommunikationsgeschehen. Auch Gott hat zu seinem Volk, zu den Menschen, die uns die biblischen Schriften überliefert haben, nicht einfach so beliebig geredet, sondern er hat sich gebunden an bestimmte Ereignisse, an bestimmte Orte, an bestimmte Geschehnisse und vor allen Dingen an bestimmte Personen, von denen wir hören müssen, wenn wir wie sie Gott kennenlernen wollen. Glauben lernt man von Menschen, die glauben. Und ob die nun in der Bibel stehen oder mir als mein Bruder oder als meine Schwester gegenüberstehen und zu mir sprechen. Und damit ist das, und damit dieses Kennenlernen nicht ins Leere zielt, also nicht ins Leere läuft, ist das Reden Gottes, das Rema Christi und das Hören auf Seiten von uns Menschen unersetzlich. Ich muss hören, um Gottes Stimme verstehen zu können. Nichts anderes kann an seine Stelle treten. Vielleicht darf ich es noch einmal so vergleichen. Wenn zwei Menschen sich lieben, wenn zwei Liebende sich tief in die Augen schauen, dann ist es sehr schön und vielleicht auch romantisch. Aber dadurch wird es nicht überflüssig, dass die beiden einander hoffentlich auch immer wieder einmal die entscheidenden Worte sich zusprechen, die drei Worte: Ich liebe dich. Und so bedarf es der Rede, dem gesprochenen Wort, damit der Glaube geweckt, genährt und erhalten wird, erhalten werden kann. Es braucht vielleicht nicht vieler Worte, denn da, wo Predigt zum Geschwätz wird, da ist schon alles verloren. Aber es bedarf des richtigen Wortes, des rechten Wortes zur rechten Zeit, wie man so sagt. Vielleicht auch manchmal miteinander schweigen, aber dann wird diese Kommunikation, dieses Kommunikationsgeschehen, denn es gibt nach den Theoretikern nicht Nicht-Kommunikation, alles ist Kommunikation, das wird dann zum Wort Christi für mich. Vielleicht merken wir an dieser Stelle so allmählich, dass es bei all diesen Gedanken letztlich ja doch um unsere Erlösung und unsere Errettung geht. Der Glaube würde sich selbst und sein Handeln von Gott nicht ernst nehmen, würde er sich gleichsam billiger verkaufen wollen. Und wenn es also doch um Rettung geht, dann wird klar, es geht hier um etwas, das wir Menschen uns nicht selbst geben können. Wir können uns nämlich nicht selbst retten, sondern wir können nur gerettet werden. Wenn wir also als Predigthörer insgeheim denken, egal was der da oder die da vorne alles so erzählt, letzten Endes weiß ich eh schon immer alles selbst, was für mich gut ist, ich brauche keine Rettung von anderswoher, dann unterliegen wir einem fatalen Irrtum, der uns daran hindern könnte, das Entscheidende, das Rema Christi, wirklich zu hören. Es könnte sein, dass wir in dieser Haltung tatsächlich unsere Rettung verpassen. Und wenn wir als Prediger umgekehrt insgeheim denken sollten, es ist eh sowieso immer grundsätzlich Gottes Wort, was wir hier predigen, da muss ich mich ja gar nicht groß vorbereiten, der Heilige Geist wird das schon machen, dann überheben wir uns maßlos. Dann werden wir eingebildet und eitel. Und dieses Wort steht bekanntlich nicht für Fülle, sondern für Leere, für geplatzte Seifenblasen sozusagen. Dann haben wir nichts erreicht. Und so haben wir beide, Sie als Predigthörer, ich als Prediger, die Aufgabe, selbst genau hinzuhören und zu unterscheiden zwischen dem, was Gott sagt, und dem, was wir der Welt immer schon mal gerne sagen wollten. Das Erste gehört auf die Kanzel, das, was Gott sagt. Das Zweite nicht. Und dieses Monopol, das wir Prediger haben, 20 Minuten in der Woche mal alles loszuwerden, das ist, wenn man es recht betrachtet, ein Schatz, ein Juwel, eine Verantwortung, mit der wir sehr, sehr sorgsam umzugehen haben. Und als jemand, der selbst auch immer wieder Predigthörer ist, möchte ich Ihnen deutlich sagen, für mich hat sich im Hören auf das, was ich in Predigten gesagt bekommen habe, durchaus schon manches ereignet, was mir geholfen hat, was mich gerettet hat, was in mir den Glauben gestärkt hat und in mir wachsen ließ. Und so versuche ich auch selbst, meine Aufgabe als Prediger immer wieder unter dieser Verheißung anzugehen. Und es ist Ihnen sicher schon aufgefallen, dass ich nach dem Lesen des Predigttextens zuallermeist vor dem Beginn der Predigt praktisch jedes Mal die Worte spreche: Herr, segne mein Reden und Hören und Verstehen. Und das ist für mich nicht einfach nur eine Floskel, eine Gebetsfloskel, eine liturgische Floskel, sondern das ist für mich das Gebet, dass Gott die Verheißung, die frohe Botschaft, die Sie hören sollen, zum Tragen bringt, dass diese Verheißung erfüllt wird in ihren Ohren. Und meine Hoffnung ist, dass er das hier bei allen Predigten tut. Sicher nicht immer, aber hoffentlich immer wieder und immer öfter. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.